HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Mein heutiger Gesprächspartner musste kürzlich eine schwierige Entscheidung treffen.
Es war schon eine lange Entscheidung, die eine Nacht gebraucht hat, weil ich mir natürlich bewusst bin, welche Herausforderung es bedeutet.
Die Herausforderung ist das Amt des hessischen Finanzministers in schlimmen Krisenzeiten. Michael Boddenberg hat die Aufgabe nach dem tragischen Tod seines Vorgängers Thomas Schäfer übernommen. Der Staat muss an allen Ecken und Enden Geld reinpumpen, um die Krise wenigstens einzudämmen. Von ausgeglichenen Haushalten spricht niemand mehr. Eine Mammutaufgabe. Boddenberg, 60 Jahre alt, ist ein langjähriger Fahrensmann der Landespolitik. CDU-Generalsekretär unter Roland Koch, später Minister für Bundesangelegenheiten, zuletzt CDU-Fraktionschef im Landtag. Das Amt des Finanzministers in diesen Zeiten ist die ganz große Bewährungsprobe, vielleicht sogar für das Amt des nächsten Ministerpräsidenten. Herr Boddenberg, dieses Gespräch beginnt mit einer Erinnerung an den 3. April.
Die Altersformel lautet: Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch, nach bestem Wissen und Können verwalten, sowie Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste befolgen und verteidigen werde. Herr Staatsminister Boddenberg.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Herr Minister, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen für Ihre Amtsführung Glück und Erfolg.
Tja, da wurden Sie vereidigt, das ist etwa 3 Wochen her. Ich hatte mir damals so die Übertragung angeschaut und hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Sie feuchte Augen hatten. Stimmt das?
Ja, es war natürlich auch ein bewegender Moment, denn die Begleitumstände dieser Vereidigung waren natürlich außergewöhnlich. Ich hatte das schon mal 2009,
Sie waren schon mal
Minister, als ich seinerzeit ins Kabinett kam. Und diesmal war es halt einfach anders. Und alleine der Blick in den Landtag mit wenig besetzten Plätzen aus Corona-Gründen, ja, und der Tod meines Vorgängers waren denn schon besondere Momente in dieser Sekunde.
War es mehr Schmerz oder war es auch ein bisschen Freude?
Nein, ich glaube, in dem Moment war es wirklich die Emotion. Und ich habe das auch bei Kollegen im Kabinett gesehen, die sehr berührt waren, weil ihnen an diesem Tag, glaube ich, nochmal sehr bewusst wurde, dass Thomas Schäfer fehlt. Und insofern war es eher die Trauer über die Umstände.
Wir erinnern uns ja alle an den Abend, als bekannt wurde, dass Ihr Vorgänger aus dem Leben geschieden ist. Ist da nicht bei Ihnen intuitiv das Gefühl aufgekommen, das kommt jetzt auf mich zu?
Nein, eigentlich an dem ersten Abend noch nicht. Natürlich haben wir auch schon an dem ersten Tag darüber gesprochen, was bedeutet das jetzt in dieser Krise. Ich war den Samstag in der Staatskanzlei mit Volker Bouffier einige Stunden zusammen, mit auch einigen Kollegen. Aber es hat sich dann schon sehr schnell verdichtet, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Und da ich aus dem bürgerlichen Milieu komme, selbstständig bin und so erzogen worden bin, dass irgendwann, wenn die Pflicht ruft, man dann halt auch Ja sagen muss, wenn es erforderlich ist, habe ich auch dann mich bereit erklärt. Aber eigentlich hatte ich eine andere Idee für die nächsten Jahre. Ich war gerne Fraktionsvorsitzender.
Mhm. Aber Sie gehörten natürlich zu den Top-3-Kandidaten. Insofern frage ich mich, ob man nicht dann im selben Moment, ich meine, so schlimm diese Nachricht natürlich ist, nicht auch fragt, oh, jetzt könnte es dich treffen.
Ja, natürlich habe ich damit gerechnet. Wie gesagt, wir haben an dem Wochenende schon darüber gesprochen und die Entscheidungen sind ja dann sehr schnell gefallen. Aber ich war nicht wankelmütig, sondern ich war lediglich beeindruckt durch die Geschwindigkeit, die Umstände erforderlich machen bei der Nachbesetzung. Ja, und dann natürlich auch mit Blick auf die vielen Themen, die jetzt nochmal viel mehr Themen sind als schon in den Aufgabenfeldern eines Finanzministers. Es ist nie ganz leicht, aber jetzt kommt Corona und alles, was dranhängt, hinzu. Insofern war ich schon auch einigermaßen demütig vor dem, was da auf mich zukam.
Da hatte man sich schon an ausgeglichene Haushalte in Hessen gewöhnt in den letzten Jahren. Nun wird im Prinzip nur noch, ich sag mal, hemmungslos verschuldet. Ja, wie fremd ist Ihnen das?
Das ist allen Kollegen fremd. Ich habe jetzt zwischenzeitlich mit fast allen neuen Kollegen in den Ländern gesprochen, mit Bayern, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen, also den Kolleginnen und Kollegen dort. Das ist allen noch fremd und trotzdem muss es natürlich so sein, dass wir unsere Grundhaltung nicht auf dem Altar aktueller Ereignisse opfern. Also die Grundhaltung auch bei mir ist weiterhin, dass wir nur so viel Geld ausgeben sollten, wie wir einnehmen. Das ist aktuell nicht möglich. Das akzeptiert, glaube ich, auch jeder Ökonom. Ich war immer ein Verfechter der Schuldenbremse, nicht etwa um die Menschen zu ärgern, sondern schlichtweg zu sagen, wir sollten nicht unnötigerweise Lasten auf nächste Generationen verteilen. Also wir sind heute dafür verantwortlich, dass Einnahmen und Ausgaben beieinander sind. Und deswegen sind wir jetzt schon aufgerufen, gerade die Finanzminister und die Kollegen haben das alle bestätigt, auch hin und wieder auf der Bremse zu stehen.
Es gibt ja einen ersten Nachtragshaushalt, den der Landtag schon verabschiedet hat. Ist der nächste schon in Arbeit?
Ja, wir haben in diesem ersten Nachtragshaushalt, den ja noch Thomas Schäfer eingebracht hat,
2 Milliarden, ne?
Haben wir Mehrausgaben bzw. auch neue Kredite durch den Landtag beschließen lassen, wenn ich das so sagen darf. Ich will bei der Gelegenheit mal sagen, dass ich auch der Opposition sehr dankbar bin, dass wir dort sehr beieinander waren. Und das gilt auch übrigens bis heute. Wir haben aber in diesem Nachtragshaushalt noch nicht vorgesehen, die Steuereinnahmen und ihre Entwicklung. Das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht kalkulierbar, weshalb es einen weiteren Nachtrag geben muss, in dem das berücksichtigt wird.
Wann kommt der?
Ja, das diskutieren wir gerade, weil wir eine Reihe von Komponenten haben, die natürlich eine Rolle spielen. Natürlich sind beispielsweise auch die Kommunen mit uns im Gespräch, wie sie mit den Lasten umgehen sollen. Also auch dort gibt es Mindereinnahmen, aber auch mehr Aufwendungen. Und insofern wird es größere Pakete gegeben. Mit den Kommunen haben wir verabredet, dass wir bei Zeiten mit ihnen über mögliche Wege reden. Aber ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten 2-3 Monaten, also noch vor Sommer, wir mit dem Landtag über den Nachtrag 2 reden müssen.
Gibt es einen neuen Rettungsschirm für die Kommunen?
Das weiß ich noch nicht. Also es gibt Länder, die im Moment das gesamte Thema der Aufwendungen und Mindereinnahmen der Kommunen bei den Kommunen belassen. Ich nenne mal Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es einen Beschluss der Landesregierung, den Kommunen zu gestatten, sich neu zu verschulden. Also Kredite aufzunehmen am Kapitalmarkt und diese über 50 Jahre zu strecken in der Tilgung und Rückzahlung. Soweit sind wir nicht, weil ich glaube schon, dass wir auch noch mal einen Moment brauchen, nachzudenken, was könnten die Mittel sein. Zum Zweiten kennen wir die Größenordnungen immer noch nicht. Deswegen sind wir mit den Kommunen regelmäßig im Gespräch, aber wir haben noch keine abschließende Idee, ob es einen neuen Schutzschirm gibt, ob es irgendeinen neuen großen Fonds gibt. Da wäre ich auch dankbar, wenn wir nicht spekulieren, sondern einfach uns jetzt dem nähern, spätestens Mitte Mai, werden wir die Steuerschätzung haben, die dann schon ein bisschen mehr der Wahrheit kennt, sodass wir dann auch konkreter mit den Kommunen werden reden können.
Ziehen wir ein bisschen Bilanz. Großes Thema, die Soforthilfen, insbesondere für kleinere Unternehmen. Da geht es ja darum, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Ein Riesenpaket eigentlich, mehr als 110.000 Antragsteller gibt es ja schon. Ich habe jetzt gelernt, ungefähr 66.000 sind schon positiv beschieden worden, also fehlen noch ungefähr 40.000. Woran liegt das?
Naja, also es ist schon ganz zu Anfang eine große Flut gewesen von Anträgen, die auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugekommen ist. Ich darf vielleicht bei der Gelegenheit mal ein herzliches Dankeschön sagen. Da sind 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungspräsidium Kassel dabei, die Anträge zu bearbeiten, auch aus den anderen beiden Regierungspräsidien. Da ist Ostern durchgearbeitet worden, um einfach mal diesen ersten Berg abzuarbeiten. Wir sind jetzt so weit, dass wir pro Tag 2.500, manchmal 1.500 Anträge mehr bearbeiten, als neue reinkommen. Insofern wird der noch vorhandene Berg in den nächsten Tagen abgearbeitet. Aber es war einfach zu Beginn auch zu erwarten, dass ganz viele sehr schnell mit diesem Antrag kommen werden. Und insofern überrascht das, glaube ich, niemanden, dass wir da einen Moment brauchen, bis wir alle beschieden haben.
Ein riesiger finanzieller Kraftakt. Mehr als 600 Millionen sind da, glaube ich, schon ausgegeben worden. Anderes Thema, auch Erleichterung für die Unternehmen, Steuererleichterung. Es gibt ja, sagen wir mal, die Herabsetzung oder gar Rückerstattung von Steuervorauszahlungen. Es gibt eine Steuerstundung. All das gehört zu einem Paket, um insbesondere den mittelständischen Unternehmen zu entlasten. Wie ist da bisher die Bilanz?
Also sehr ordentlich. Auch das hatte ja Thomas Schäfer noch auf den Weg gebracht und wir gemeinsam haben seinerzeit diskutiert, wie können wir vor allen Dingen Liquidität schaffen in den Unternehmen. So, deswegen ist es möglich, dass sie auf Antrag ihrer Steuervorauszahlungen, die sie normalerweise ja quartalsmäßig zu leisten haben, die auf dem Vorjahresergebnis beruhen, dass sie die einfach stunden. Das geht bei Körperschaftssteuer, Einkommensteuer. Wir haben gesagt, dass wir auch die Umsatzsteuervorauszahlungen, das ist diese berühmte 1/11 pro Monat Zahlung für diejenigen Unternehmen, die die Steuererklärung antragsgemäß einen Monat später abgeben für die Umsatzsteuer, als es eigentlich das Gesetz vorsieht. Dort schaffen wir alleine mit der Umsatzsteuer ein Volumen von 1,5 Milliarden, wenn denn alle das komplett in Anspruch nehmen. Das muss ich immer wieder dazu sagen, weil auch die Summen, die da sonst in Rede stehen, auch bei Bundesprogrammen, sind ja immer erst zunächst der Rahmen. Und ob das alles am Ende gebraucht wird, muss man gucken. Aber wir haben immerhin mittlerweile 90.000 Unternehmen in Hessen, die von Stundungen, Herabsetzungen, von Vorauszahlungen ähnlichen Instrumenten, Fristverlängerungen Gebrauch gemacht haben. Das ist immerhin ein Volumen von rund 1,5 Milliarden in Summe bisher. Das heißt, das ist Geld, das in den Unternehmen auf den Konten ist, also Liquidität schafft. Eins muss natürlich auch klar sein. Am Ende wird es eine Steuererklärung für das Jahr 2020 geben und dann wird alles Erhellung erfahren, was möglicherweise auch besser gelaufen ist. Ich hoffe ja immer noch, dass der ein oder andere vielleicht in der Prognose seines Unternehmens ein bisschen zu schwarz malt, dass es am Ende nicht ganz so schlimm wird. Aber im Moment haben wir die Instrumente geschaffen, damit die Unternehmen ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können.
Rückerstattung ist Rückerstattung, Stundung ist Stundung. Das heißt, die Unternehmen müssen das eines Tages natürlich zurückzahlen. Welche Fristen gibt es da?
Naja gut, da gibt es die üblichen Fristen, wann Körperschaftssteuer und Einkommensteuererklärungen abzugeben sind. Ich sage, und ich bin ja selbst Unternehmer, ich habe es immer so gehalten, ich wollte nie das Gefühl haben als kleiner Unternehmer, dass da irgendwann eine riesen Steuernachzahlung auf mich zukommt. Deswegen war mir immer wichtig für mein Unternehmen, ja, eine Größenordnung zu kalkulieren, die auch realistisch ist. Und insofern haben wir bei all diesen Programmen ja immer eine Voraussetzung aufgeschrieben, nämlich, es müssen Corona-bedingte Mindererlöse, Verluste sein, über die wir reden. Wenn ein Unternehmen andere Gründe hat, dass es gerade in Schwierigkeiten ist, würde ich dringend davon abraten, von den Instrumenten Gebrauch zu machen. Einmal wäre es wieder der verbindlichen Unterschrift, die dort zu leisten ist bei den Anträgen, beispielsweise auch auf Sofortzuschüsse. Und zum Zweiten holt es das Unternehmen irgendwann ein in der Zahlung.
Wenn so ein Unternehmen jetzt zum Beispiel sich das stunden lässt für eine Weile, muss der Unternehmer Sorge haben, dass möglicherweise am Schluss sozusagen die Steuerrückzahlung eher größer ist?
Also nur zum Verständnis, wir haben das Jahr 2020, am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres wird für 2020 eine Steuererklärung zu erarbeiten sein und dort wird das, was tatsächlich stattgefunden hat, Gegenstand dieser Erklärung sein. Und wenn es auf ein solches Ergebnis Steuerzahlungen zu leisten gibt, dann sind bisher nicht geleistete Vorauszahlungen natürlich nachzuzahlen.
1,5 Milliarden bleiben in den Betrieben, haben Sie gesagt. Das Geld fällt natürlich an anderer Stelle, ist ja klar, nicht? Ich meine, das ist ja nicht nur ein Problem, dass im Prinzip, sagen wir mal, Sie mehr Geld ausgeben müssen als Vertreter, sagen wir mal, der Staatskasse. Es kommt ja weniger rein, deutlich weniger rein. Jetzt kommt beispielsweise noch vermutlich eine Mehrwertsteuerabsenkung im Gastronomiebereich. Das wird ja auch die Länder irgendwo mittreffen. Gehen Sie damit?
Ja, ich bin ein bisschen zurückhaltend bei der Zustimmung zu Steuersenkungen, die auf Dauer angelegt sind. Also Corona-bedingten Steuersenkungen, die auf Dauer angelegt sind. Ansonsten gehöre ich einer Partei an, die mit Steuersenkungen durchaus etwas anfangen können, wenn sie nämlich dazu führt, dass Konjunktur funktioniert. So, die Umsatzsteuer für die Gastronomen und Restaurants kann ich mittragen, weil sie befristet sind zunächst. Aber ich sehe so ein bisschen mit Sorge, wenn im nächsten Jahr darüber gesprochen werden soll, diese Frist greift jetzt und wir kommen wieder zu alten Umsatzsteuersätzen, ob wir das dann hinkriegen. Ich will das gar nicht vorankündigen, ich will nur sagen, das sind schon Dinge, die aus meiner Sicht eher nachhaltig den Haushalt, die öffentlichen Haushalte, in dem den Haushalt des Bundes, der Länder und der Kommunen belasten. Wir reden übrigens gerade bei der Umsatzsteuer roundabout, wenn das alles beinhaltet, was die Gastronomie so an Leistungen hat, von 5 Milliarden pro Jahr. Das ist schon eine ordentliche Summe. Mhm. So, das Zweite ist, das meiste, was wir zurzeit machen, ist Liquidität. Das heißt, das ist dann noch kein Verlustgeschäft auf lange Sicht, wenn ich das so salopp formulieren darf, des Staates, sondern führt nur dazu, dass die Unternehmen zahlungskräftig bleiben. So, und da wird es am Ende einen Mix geben müssen. Wir haben eine Reihe von Branchen, die Gastronomie zählt dazu und darüber reden wir ja gerade auch mit dem Bund, wie wir dort wirklich konkret helfen können, weil das haben alle schon mal gehört, die sich mit den Fragen beschäftigen, im Fernsehen oder in der Zeitung gelesen. Das Abendessen, das nicht stattgefunden hat, holt man nicht mehr auf. Andere Leistungen im Konsumgüterbereich werden möglicherweise nachgeholt. Also den neuen Anzug kaufe ich mir dann vielleicht halt nur später. So, und insofern ist die Gastronomie, ist die Verkehrs- und Touristikbranche, die Luftverkehrswirtschaft in besonderer Weise in dieser Krise in großen Problemen, weil Leistungen nicht mehr nachgeholt werden und wir dort eben helfen müssen, konkret auch mit Zuschüssen helfen müssen.
Michael Boddenberg ist Gast bei hr-info, das Interview. Heute der neue hessische Finanzminister. Herr Boddenberg, zu dieser Sendung gehört auch die hr-info-Interviewbox. Kennen Sie vielleicht auch als Hörer, da ist was drin. Sogar diese Kasten ist auch desinfiziert worden, müssen sich keine Sorgen machen. Sie können mal reinschauen, was sich da drin befindet. Sieht etwas komisch aus, wird auch nicht jedem was sagen, aber Ihnen bestimmt.
Ja, das sagt mir was. Das ist das Gerät, das Gitarristen brauchen, die den Barré-Griff nicht so richtig beherrschen.
Zum Beispiel
die klammern dann nämlich in irgendeinem der Gitarrenbünde, damit sie normale Griffe greifen können.
Sogenannte Capodaster.
Ja, soll wahrscheinlich daran erinnern, dass ich noch ein anderes Leben habe, außerdem der Politik. Ich habe ein Hobby über schon Jahrzehnte, das ist die Musik. Früher mal in der Band gespielt in Köln, das ist aber schon nicht mehr wahr, es ist 30 Jahre, 35 Jahre her. Und jetzt in den letzten Monaten ist es mal wieder ein bisschen aufgelebt, weil ich mit einer Ärzteband, ist auch etwas merkwürdig, sagen manche, ich bin Fleischermeister von Hause aus und spiele dann in einer Ärzteband, aber vielleicht ist es dann auch wieder fast naheliegend, die Benefits-Konzerte gibt, hin und wieder mal zur Gitarre gegriffen habt. Ja, und darüber freue ich mich. Und
verstehe ich das richtig? Also Sie spielen ohne Capodaster, ja?
Genau.
Das können Sie alle selbst.
Ja, das
ja. Sie können das demonstrieren. Ich habe nämlich hier, das ist meine Gitarre, die wird normalerweise ordentlich malträtiert. Aber jetzt wird sie ihren Meister finden, vermute ich mal. Ne? Ich weiß nicht, haben Sie einen Lieblingssong? Ich meine, Santana wird immer mit Ihnen in Verbindung gebracht.
Herr Plass, wann haben Sie denn diese Gitarre das letzte Mal gestimmt?
Es könnte ein Tag her sein.
Bestimmt.
Das hätten wir vor der Sendung
vielleicht versuchen sollen.
Oh,
jetzt habe ich Herrn Plass beleidigt.
Also ich bin Anfänger, Sie nicht.
Das sollte der Anfang von Knocking on Heaven's Door sein.
Das hat man sogar verstanden.
Sehr gut.
Gibt es einen Lieblingssong?
Ja, der gehört dazu, aber ansonsten, das hat ein bisschen ist ein bisschen meiner rheinischen Mentalität und Herkunft geschuldet. Kann ich viel mit Bab und dem Blackfuss anfangen. Ja. Und ja, da gibt es noch das eine oder andere, was ich auch hin und wieder zu Hause summe.
Und ein CDU-Mann Hannes Wader oder geht das gar nicht?
Nee, das ist nicht so mein Stil, weil ich Musik immer eher zur Entspannung gesehen habe und manche Texte muss ich nicht haben, weil wir haben so viele ernste Themen. Aber Hannes Wader ist natürlich schon auch jemand, der ein bisschen meine Jugend geprägt hat. Das stimmt.
Das schon.
Ja.
Ist das für Sie auch eine Möglichkeit, sich auszupowern? Ich sage ganz offen, man verbindet mit Ihnen, Sie sind Vollprofi, politisch, Sie sind eher korrekt, sachlich im Regelfall, können natürlich auch lachen, aber die Gitarre sozusagen und vor allem die Rockgitarre verbinde ich jetzt nicht zwingend mit Ihnen.
Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das hat möglicherweise mit meiner asketischen Figur zu tun.
Ja,
vielleicht gucke ich auch manchmal viel ernster, als ich gestimmt bin. Das sind angeborene Gesichtszüge. Hin und wieder höre ich auch zu Hause, kannst du mal vielleicht ein bisschen freundlicher gucken. Das ist dann der Moment, wo ich, was weiß ich, über was nachdenke und mir gerade nicht zum Schmunzeln oder Lachen zumute ist. Eigentlich bin ich schon ein eher rheinländisches Modell mit Ironie und immer auch einem Scherz auf den Lippen, aber muss man ja nicht ständig nach draußen tragen. Und insofern, ja, manche sind dann überrascht, wenn sie das andere sehen.
Ja, ist eine andere Seite. Wie oft kommen Sie dazu im Moment?
Ja, sehr selten. Zu Hause spiele ich schon mal ein bisschen häufiger. Ich habe mal ursprünglich Akkordeon gelernt. Mit 7 Jahren angefangen, bin dann auf Gitarre, weil damals Akkordeon für Jugendliche irgendwie so von vorgestern war. Mittlerweile hat sich das deutlich geändert. Ja, und habe zu Hause auch einen kleinen elektronischen Flügel, den mir meine Frau mal zum 40. geschenkt hat, im Keller stehen. Also hin und wieder gehe ich einfach dorthin, da steht auch ein kleines Schlagzeug und hau einfach mal in irgendwelche Tasten.
Um sich abzureagieren nach einem langen Arbeitstag. Herr Boddenberg, kommen wir nochmal zu den ernsten Themen dieser Zeit. Frankfurt, Sie sind ja Abgeordneter aus Frankfurt, großer Bankenplatz. Kriegen wir wieder eine Bankenkrise? Wie sehen Sie es?
Also ich glaube, die Branche ist ja im Moment eher heftig in Arbeit. Und insofern würde ich jetzt die Krise nicht herbeireden wollen. Natürlich wird es auch dort Strukturveränderungen geben. Das erleben wir gerade in dem sogenannten Retail-Geschäft, dass Sparkassenfilialen, Volksbankfilialen im Zuge aber auch langfristiger strategischer Überlegungen jedenfalls in einzelnen Fällen nicht mehr so präsent sind auf dem Markt. Aber ansonsten hat die Branche natürlich im Moment viel zu tun. Und ich glaube, das ist also eher die letzte Baustelle, wo ich mir Sorgen mache. Natürlich gibt es auch dort Einbußen. Beispielsweise sagt der Bankenverband, dass er über 1 Milliarde alleine oder die Unternehmen der Branche zu leisten habe, dadurch, dass 3 Monate keine Zinsen gezahlt werden und die auch nicht am Ende des Darlehens dann noch gezahlt werden, sondern schlichtweg wegfallen sollen. Aber ich glaube, die Branche, der geht es in Summe durchaus gut. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass einige gerade große Unternehmen dort ja schon seit Jahren dabei sind, sich ziemlich neu aufzustellen. Viel mehr Sorge macht mir beispielsweise die Luftverkehrswirtschaft.
Würde ich jetzt drauf kommen, ja. Das hatte Fraport, ich vermutet. Da gehen Sie ja in den Aufsichtsrat als Chef. Ja, Lufthansa wird über eine Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung gesprochen.
Ja, also ich bin vom ersten Tag an, aber auch schon vor dieser Amtsübernahme in Gesprächen mit sowohl der Fraport wie auch der Lufthansa. Sie haben richtig gesagt, ich übernehme jetzt demnächst den Aufsichtsratsvorsitz bei Fraport. Dr. Schulte hat ja auch öffentlich in den letzten Tagen schon mal erklärt, wie es dem Unternehmen gerade geht.
Die Umsätze sind, muss man kurz vorstellen.
Der Chef von Fraport, wie es dem Unternehmen so geht, nämlich nicht gut, was die Umsätze anbelangt, wenn 90-95% der Umsätze wegbrechen und trotzdem Kosten, Fixaufwände im Raum stehen. Wir reden über 30 Millionen, die Schulte mir nennt, die er monatlich für Fraport an Aufwand hat, nur dass der Flughafen geöffnet ist, ohne dass da irgendwas passiert. Das habe ich diese Woche auch mal Herrn Altmaier, wir haben sehr lange telefoniert, Mitte der Woche erklärt, weil ich glaube, dass der Bund auch erkennen muss, dass es Branchen gibt, die so systemrelevant sind für vieles in unserem Land und in unserer Gesellschaft, dass er jedenfalls das Problem kennen muss. Aber Fraport ist aktuell liquiditätsmäßig so aufgestellt, dass wir eine ganze Zeit lang...
Wie lange halten die das durch?
Ja, jetzt will ich auch da nicht spekulieren, weil wir alle nicht wissen, wie es dann im Sommer möglicherweise auch mit ersten Flugbewegungen weitergeht, über die hinaus, die wir heute haben. Aber das geht schon ganz gut, auch bis den Herbst und das Jahresende, dass Fraport jedenfalls kein akutes Problem bekommt.
Also das Land muss nicht Liquiditätsfrage
anbelangt. Nein. Ja. So, damit fehlen uns natürlich auch der Stadt Frankfurt Steuern. Wir sind mit 31% als Land dort Mehrheitsaktionär und die Stadt ebenfalls mit 20%. Also das ist dann auch ein zweistelliger Millionenbetrag. Aber viel mehr Sorge aktuell muss uns natürlich machen, sowohl Lufthansa wie auch sehr aktuell Condor. Condor, ne? Ich habe gerade gestern dem Bund geschrieben, dass wir bei Condor weiter mithelfen. Da ist leider die Übernahme durch ein polnisches Unternehmen an Corona gescheitert vor wenigen Tagen. Und trotzdem müssen wir natürlich schauen, dass ein Unternehmen, das kerngesund war vorher, das wir im Herbst ja herausgelöst haben aus Thomas Cook, dem großen Reisekonzern, aber an sich betrachtet Condor eben kerngesund war, dass das nicht jetzt auf der Strecke bleibt, wenn ich auch das so salopp formulieren darf, nur weil Corona ist. Und deswegen helfen wir bei Condor. Bei Lufthansa muss man gucken. Auch da sind wir im Gespräch, auch mit dem Bund. Der Bund führt intensive Gespräche mit den Vorständen bei Lufthansa. Da gibt es mehrere Modellvarianten. Lufthansa wäre natürlich am liebsten, wenn es Kreditformen geben könnte, Bürgschaften geben könnte. Und der Bund nicht eine klassische Staatsbeteiligung als Miteigentümer ins Auge fasst. Dafür gibt es auch Verständnis auch auf meiner Seite. Aber da muss man schauen, was die nächsten Tage bringen.
Höre ich so ein bisschen raus, dass Sie da nicht so richtig dran glauben, dass das so klappen kann.
Naja, Lufthansa ist alleine bei uns ein Arbeitgeber mit 30.000 Beschäftigten in Hessen. Ja. Insgesamt sind es 130.000, also das ist schon einer der großen Global Player. Insofern ist alleine das für uns Hessen und Landesregierung hier in Hessen Grund genug, uns dort in irgendeiner Form zu engagieren. Das betrifft dann auch die Partnerschaft Lufthansa-Fraport. Lufthansa hatte sich eigentlich ganz gut erholt, war gut aufgestellt, hat aber jetzt noch zwei große Herausforderungen. Das eine ist, es sind enorme Beträge an Tickets schon gezahlt worden von den Kunden. Und da gibt es eine Initiative, normalerweise Zurückerstattung.
Oder Gutschein,
da gibt es aber eine Initiative in Brüssel bei der zuständigen Kommissarin zu sagen, macht Gutschriften. Das ist ein großer Brocken. Und das zweite ist, sie haben 70%, wenn ich das richtig weiß, oder 60% des Kerosins zu Festpreisen, nicht direkt, aber über entsprechende Papiere und Zertifikate gekauft und die werden gerade nicht gebraucht. Und außerdem ist der Ölpreis im Keller. Also insofern gibt es da ein paar Baustellen, die wirklich gravierend sind und deswegen sind die Gespräche auch in diesen Tagen erforderlich und nicht erst in 4 Wochen oder in 6 Wochen.
Eine Frage habe ich noch an Sie zum Abschluss, die Sie wahrscheinlich sogar selbst stellen könnten, weil Sie sie vielleicht sogar erwarten.
Ja, ich könnte jetzt spontan reagieren und sagen, Herr Plass, sagen Sie mal, ich habe gehört, Sie gehen in Ruhestand. warum? Sie sehen jünger aus, als dass man auf die Idee kommt, dass Sie schon Ruheständler werden könnten und sind Sie ein freundlicher Zeitgenosse? Das darf ich bei der Gelegenheit einfach mal sagen.
Ich würde beides
weiß jetzt gar nicht, ob es in diesen Rahmen gehört und ob Sie es nachher irgendwo vielleicht wegdrücken. Aber ich will mich einfach mal bedanken. Kritische Berichterstattung ist gewünscht und erforderlich in unserer Demokratie und Sie haben das toll gemacht und hin und wieder konnten wir auch zusammen lachen.
Wenn ich jetzt länger bliebe, dann würde ich möglicherweise irgendwann in den nächsten Monaten und Jahren den Ministerpräsidenten Boldenberg sehen.
Sie wissen, dass diese Spekulationen noch nie Gegenstand einer Antwort waren bei mir und ich glaube auch bei den Kollegen. Wir haben einen wirklich herausragenden Ministerpräsidenten. Volker Bouffier ist, darf ich das mal so sagen, in Topform. Ich erlebe ihn jeden Tag und ich habe überhaupt keinen Gedanken daran.
Das wollen wir jetzt glauben.
Ja, bitte darum.
Dankeschön, das war hr-info, das Interview mit dem neuen Finanzminister des Landes Hessen, Michael Boddenberg. Sie finden weitere Informationen in dem Podcast auf hr-info-radio.de und mein Name ist Christopher Plass.